Die Corona-Pandemie, die neigt sich gefühlt dem Ende und es wird darüber diskutiert, über Maßnahmen gegen die Pandemie, wie die Pandemie hätte verhindert werden können, beziehungsweise mehr die Ausbreitung des Coronavirus. Immer wieder meldet sich mal eine Wissenschaftlerin und Wissenschaftler zu Wort und sagt, nach der Pandemie ist vor der Pandemie, es wird immer mehr Pandemien in Zukunft geben. Und trotzdem wird dann meistens eher darüber diskutiert, wie eben so eine Ausbreitung verhindert werden kann. Um die Entstehung geht's selten. Wie blicken Sie denn auf die aktuelle Diskussion um die Ursachen des Coronavirus?
Ja, ich glaube, unsere Veranstaltung, die ja den Untertitel trägt, oder die deutsche Übersetzung wäre nur eine andere Landwirtschaft hilft gegen Pandemien, kommt zur richtigen Zeit. Sie hatten ja schon gesagt, das Gefühl macht sich breit und es ist ja auch nachvollziehbar, dass die Menschen sich jetzt auch wieder treffen wollen, dass die Pandemie im Rückzug ist. Aber ich glaube, wir sollten genau das uns vor Augen halten. Nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Und es gab ja auch jetzt im Vorfeld dieser Pandemie die Warnungen verschiedener Wissenschaftler, was da auf uns zukommt. Und wenn man sich die Situation anschaut, und das werden wir jetzt in unserer Veranstaltung genauer tun, was da gerade abläuft in dieser industrialisierten Landwirtschaft, dann müssen wir uns tatsächlich auf neue und mehr Pandemien in Zukunft einstellen. Also konkreter gesagt auf neue zoonotische Krankheiten, also Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden.
Wie ist denn da so der Zusammenhang zwischen Landwirtschaft, also der Ausbeutung von Natur und Umwelt für Landwirtschaft und der Übertragung und dann auch Weiterverbreitung von Krankheiten von Tieren?
Ja, es gibt da verschiedene Bereiche. Der eine Bereich ist die industrialisierte Tierhaltung, also wenn sehr viele Tiere einer Rasse auf engem Raum zusammengepfercht sind, Geflügel zum Beispiel, Schweine. Das ist der eine wichtige Bereich. Und der andere Bereich ist die Zerstörung, die weitere Zerstörung von vor allen Dingen Wäldern im globalen Süden, zum Beispiel für die Anlage von neuen Palmölplantagen, also Plantagenwirtschaft. Und wenn hier diese Wälder zerstört werden, kommt es dazu, dass einzelne Arten aus diesen Wäldern zum Beispiel sich dann in diesen Plantagen niederlassen, unter anderem Fledermäuse, die als Überträger von Viren zum Beispiel bekannt sind. Die finden in diesen Plantagen einen guten neuen Lebensraum, haben keine Feinde mehr, haben Nahrungsgrundlage. Und dann besteht eben die Gefahr, dass die Plantagenarbeiter infizieren. Und diese Plantagenarbeiter, die wandern auch noch zwischen diesen Plantagen und Städten, die sich auch noch vergrößern zum Beispiel, hin und her und übertragen dann so die Viren weiter, stecken andere Menschen möglicherweise an. Und die globalisierten Nahrungsmittelketten, die transportieren dann diese Viren auf der ganzen Welt und das geht alles relativ schnell.
Das heißt quasi die Landwirtschaft, die unter großem Profitdruck auch da Umweltzerstörung betreibt, die begünstigt dann so die Übertragung von Krankheiten von Menschen auf Tieren, zwingt auch Menschen dann in dem Fall Lebensbedingungen auf, die sie Teil von so einer Pandemie machen. Eine These, die in der Veranstaltung jetzt am Wochenende diskutiert werden soll, die lautet, die Krisenverursacher seien auch die großen Gewinner der Corona-Krise. Was ist damit gemeint?
Ja, es ist ja so organisiert, dass diese großen Tierfabriken, die verursachen ja diverse Umweltzerstörungen und Schäden. Es sind einerseits diese Zoonosen, andererseits tragen sie aber auch zur Luftverschmutzung bei, Stichwort Feinstaub zum Beispiel. Es gibt das Problem der Antibiotikaresistenzen. Sie verschmutzen das Wasser und so weiter. Und all diese Kosten können Sie auf die Allgemeinheit abwälzen, externalisieren. Also die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler überall auf der Welt zahlen für diese Schäden. Was inzwischen auch der Fall ist, dass die gesamte Kette, die diese großen Unternehmen dominieren und kontrollieren, dazu gehören auch viele Zulieferbetriebe. Und es gibt diverse Beispiele und die werden auch Thema sein, zum Beispiel im Vortrag von Rob Wallace, diesem bekannten Epidemiologen aus den USA. Er wird zeigen, dass bei einem Schweinegrippeausbruch in den USA die Firmen selber, die im Prinzip Verursacher waren, dadurch auch die Art und Weise, wie sie Tiere halten, die Schäden hatten nachher die Zulieferer. Kleinere Betriebe, die die Tiere aufgezogen haben, die dann nachher in diesen großen Ställen weitergezogen wurden, bis sie geschlachtet wurden. Die hatten massive finanzielle Verluste, die Firmen selbst nicht. Und man sieht es auch in China. Sie hatten die afrikanische Schweinepest schon erwähnt. Hier haben eigentlich die großen Firmen, in denen das auch massiv grassiert hat, die sind raus finanziell aus der Krise. Kleinere Betriebe dagegen leiden extrem darunter und da wurden ganz viele Tiere geschlachtet, die kommen nicht wieder auf den finanziellen, auf einen finanziellen grünen Zweig.
Das heißt quasi, die Schäden, die durch so eine Krise entstehen, die bleiben dann in der Gesellschaft. Jetzt gibt es die in der Landwirtschaft, die ist ja schon so sehr monopolisiert. Und ein Faktor da drin ist auch die Finanzindustrie, die eine immer größere Rolle in der Landwirtschaft spielt. Welche Rolle spielt die denn da?
Genau, die Finanzindustrie ist ein wichtiger struktureller Treiber bestimmter Prozesse. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Landwirtschaft ist schon ja seit einigen Jahren ein interessantes Investitionsfeld. Das fing an bei der letzten großen Finanzkrise 2008, 2009. Da hat man festgestellt, okay, die Weltbevölkerung wächst, Boden wird zunehmend knapper, auch andere Ressourcen wie Wasser werden zunehmend knapper. Das heißt, es gibt hier sind gute Gewinne. Also es muss weiter produziert werden, es muss expandiert werden, gerade wenn Knappheiten entstehen, steigen die Preise. Das heißt, da sind dann schon die ersten Finanzakteure eingestiegen, haben Boden gekauft, zum Beispiel im großen Umfang. Und das tun sie jetzt auch wieder. Und zum Beispiel sind wichtige Player aktuell, da gibt es einen neuen kleinen Bericht von der NGO Grain, da wird auch morgen Abend jemand auftreten, der hat aufgedröselt, wie Pensionskassen und Fonds jetzt auch gerade wieder in dieses sogenannte Landgrabbing einsteigen. Einerseits, um Aufforstungsprojekte voranzutreiben, das sind dann auch wieder Monokulturen, die entstehen, wofür dann vielleicht andere Landnutzungssysteme verschwinden, auch Indigene zum Beispiel auch vertrieben werden. Aufforstungsprojekte, die unter dem Label der Klimaverträglichkeit, Nature-Based Solutions laufen. Andererseits wird dann auch in so Palmölplantagen wiederum investiert zum Beispiel. Das ist dann auch unser Geld, was da quasi drin hängt, in diesen Pensionskassen und Fonds, die müssen ja rentabel ihr Geld anlegen, damit wir nachher eine gute Rente bekommen. Also das sind Zusammenhänge und diese Zusammenhänge, und das ist vielleicht auch unser Punkt bei der Veranstaltung, die Weltgesundheitsorganisation hat den sogenannten One-Health-Ansatz. Da wird inzwischen durchaus gesehen, dass das Zusammenspiel von Gesundheit, also um zu verstehen, wie man die globale Gesundheit in den Griff bekommt, muss man das Zusammenspiel zwischen Mensch, Tier und Umwelt betrachten. Das hat die WHO begriffen, aber, und das ist deshalb der Ansatz von Rob Wallace, der sagt, es braucht einen Ansatz Structural One Health. Also die Strukturen, die jetzt zum Beispiel solche Entwaldungen, Anlage von Plantagen, aber auch die Tierindustrie weiter befördern, die müssen wir auch in den Blick nehmen, sonst kommen wir an die Ursachen dieser ganzen Problematik nicht ran. Und diese Ursachen, das soll unsere Veranstaltung thematisieren, und ich glaube, das ist wichtig zum aktuellen Zeitpunkt eben, wo alle das Gefühl haben, es ist ja vorbei. Nein, da kommt mehr in Zukunft, wenn wir an diese Ursachen nicht rangehen.
Genau, die Frage, wie kann man an diese Ursachen rangehen, die ist ja besonders spannend. Praktizierte Ansätze sind da zum Beispiel in Europa so ökologische Landwirtschaft, die versucht es anders zu machen. Die ist oft aber dann in der gesellschaftlichen Realität ziemlich exklusiv für Menschen, die ein mittleres oder hohes Einkommen haben. Welche Ansätze sehen Sie für eine Transformation der Landwirtschaft, die dann eben keine Gefahr für globale Gesundheit darstellt?
Ja, es wird da sehr spannende Vorträge geben bei der Veranstaltung, wo es um Agrarökologie geht, und zwar ist die spannend in dieser Hinsicht, dass sie tatsächlich die Vielfalt, die in diesem System ja eine Rolle spielt, und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Es ist eine Strukturvielfalt, es ist eine Sorten-, es ist eine Rassenvielfalt, die dann auch eine Vielfalt im Boden, an Bodenlebewesen zum Beispiel auslöst. Diese Vielfalt kann in der Tat als so eine Art Brandschneise für diese Ausbreitung von Viren als solches funktionieren.
Also eine Vielfalt an Produktionsweisen von Nahrungsmitteln und Haltung, Tierhaltung.
Zum Beispiel, einfach unterschiedliche Tierrassen zum Beispiel wieder. Also weil diese starke Vereinheitlichung in diesen industrialisierten Systemen ist in der Tat auch ein Problem. Damit züchten wir regelrecht gefährliche Keime, weil wenn die eine große Zahl von quasi genetisch identischen Tieren vor sich haben, dann können die sich ohne weitere Bremse in diesen Tierbeständen ausbreiten, entsprechend große Zahl an Tieren stirbt dann ja auch bei so einem Krankheitsausbruch. Wenn ich eine Vielfalt an Rassen auf einem Betrieb habe, dann werden einige Tiere sterben, andere sind vielleicht robuster, sie haben einfach eine andere genetische Ausstattung. Das heißt, die Vielfalt wieder ins System reinzubringen, kann die Ausbreitungsgeschwindigkeit und auch damit die Mutationsgeschwindigkeit von solchen Krankheiten verlangsamen. Das heißt, wir müssen Bremsen in dieses System einbauen. Dafür ist die Agrarökologie gut. Sie ist auch gut, weil sie sich dieser industrialisierten Massenproduktion widersetzt, die auf dieser Economies of Scale beruht. Ich muss eine Standardisierung haben, und das sieht man ja in dieser industrialisierten Tierhaltung, das ist extrem standardisiert. System, in dem wir leben, eigentlich nicht wirklich umgehen. Insofern versuchen wir, die Agrarökologie auch so ein bisschen unter diesem Fokus mal darzustellen, als eine wichtige Bremse, die wir jetzt brauchen, um eine weitere Entstehung und Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern.
Eine weitere Entstehung und Ausbreitung von Krankheiten, mir kam gerade nochmal in den Kopf, dass ich vor der Corona-Pandemie so ganz lange diese Vogelgrippe und Schweinegrippe nicht so richtig ernst genommen habe und wie viele da auch so dachte, naja, es ist wahrscheinlich so viel Lobby der Pharmaindustrie dahinter, die Impfstoffe kaufen will. Wie sehen Sie denn da so die Gefahren von so Viruserkrankungen, die gerade, genau wie die Vogel- und die Schweinegrippe, die sich ausbreiten und die ja eigentlich schon seit Jahren, Jahrzehnten Alltag sind?
Ja, das Problem ist, und das wird der Rob Wallace detailliert zeigen, auch an Beispielen, ich bin jetzt keine Epidemiologin, er kann das sicherlich also viel präziser noch erklären. Das Problem ist, dass die Systeme, die wir da geschaffen haben mit dieser industrialisierten Tierhaltung, dazu geführt haben jetzt, dass diese Viren, diese Erreger, die meisten Wildvögeln kommen und dann auf unterschiedlichen Wegen in diese Systeme reingekommen sind, dass sie sich wie verselbstständigt haben. Also diese Viren, die jetzt in diesen Systemen drin sind, die haben andere Anpassungsstrategien an dieses System entwickelt. Zum Beispiel gibt es ein Beispiel, was er bringt. Es gibt ein Virus, ich glaube, das ist jetzt die Vogelgrippe, in Wildvögeln hat er besonders gut angedockt am Darm quasi, also hat über den Darmweg die Vögel infiziert in diesen industrialisierten Tierhaltungssystemen, Flügelhaltung hat der Virus sich jetzt so entwickelt, dass er über den Rachen von Hühnern ansteckt. Also er hat einen anderen Übertragungsweg gefunden. Und je stärker diese Entwicklung dieser Viren ist und eben je mehr Futter man ihm gibt, und Futter heißt in diesem Fall eben mehr Tiere, die dann auch infiziert werden können, desto schneller finden auch diese Mutationen statt. Das ist ja jetzt auch, was wir mit Corona erleben, das Beispiel Indien. Also je stärker dieser Virus, der uns immer eher noch beschäftigt, weiter grassiert und viele Menschen anstecken kann, desto häufiger kommt es zu diesen Mutationen. Und jetzt wieder zurück zu den Tieren, desto größer wird das Risiko, dass dann auch die Übertragung auf den Menschen vielleicht stattfindet. Also andere Wirtsorganismen noch befallen werden können. Nochmal ein Argument, warum diese massenhafte Tierhaltung in der Tat ein sehr gravierendes Problem ist, was wir zurückbauen müssen, unbedingt.